Herzlich willkommen bei
«Techtel Mechtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu Folge 206 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Mit dem Samuel Buchmann.
Hallo zusammen.
Und dem Florian Bodoki.
Hallo miteinander.
So, sind wir in Fußballstimmung? Heute, wo wir ja auch sogar ein bisschen Fußballthema haben.
Null. sonst normalerweise schaue ich eigentlich die grossen Turniere am dann schon auch. Aber das Jahr habe ich es irgendwie einfach völlig. Ich weiß nicht. Ich habe nichts geschaut und es interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum.
So schlecht wie Kroatien spielt, habe ich auch keinen Bock drauf.
Ich muss sagen, bei mir ist der Frustlevel auch recht hoch. Ich bin ja Ungar und die haben jetzt zweimal verloren und ich finde vor allem das gestrige Spiel gegen Deutschland, das ist nicht gerecht. Also das ist wirklich sehr schlecht belohnt. Die Deutschen haben zu Recht gewonnen, aber...
Also was jetzt?
Es ist einfach sehr schlecht belohnt worden. Ich finde, ja.
Wie ist das bei dir, Domi, wenn jetzt Schweiz gegen Kroatien spielt, dann bist du für Kroatien?
Ich wäre für Kroatien, weil mit Kroatien oder mit den Spielern, die jetzt noch dort spielen, hat meine Liebe für Fußball angefangen, dann zumal. fairerweise, die Spieler sind jetzt mittlerweile schon alle fast 40 Jahre alt und darum spielen sie so scheiße.
Ist das immer noch der Tawar Schucker?
Ja, genau, der Schucker spielt irgendwie immer noch. Nein. Aber ja, der Modric ist ja mittlerweile, der ist jetzt auch schon 39 und
der halt spielt alle, immer noch.
Ja, alle anderen aus dieser Generation sind ja schon. Alte Opas.
Ich kenne das gut von Ungarn. Weißt, die haben an der, bis 2016 haben sie noch den Gábor Király im Goal gehabt. Du bist wahrscheinlich sogar zu jung, um den noch kennen. Das ist der, der immer, der hat bei Hertha gespielt und bei 1860 München hat immer so Trainer, so schlabrige Trainer.
Der kenne ich ja.
Der hat seine letzte Endrunde hat er mit 43 gespielt.
Nein, nein. Die Tochter ist gestern heimgekommen mit dem Kroatien-Flagge auf der Stirn.
Du hast sie verloren, Phil.
Das ist auch sie.
Wurde gut gewesen. Ja, im Hort haben sie Fußball geschaut und dann können Albanien oder Kroatien Flagge
auswählen. Sie ist konvertiert worden. Ja.
Und sie ist aufgemalt, sie ist tätowiert.
Genau, natürlich. Das ist jetzt einfach so. Die machen keine halben Sachen. Ja. Also, wir machen auch keine halben Sachen in unserem Podcast. Wir reden über diverse Klagen. Also ja, nein, nicht. Mal primär eine Klage, andere kommen vielleicht noch. Die USA verklagen Adobe. Wir reden über Meta mit ihrem AI-Programm, das wieder zurückfahren in Europa. Dann wieder Europa, nämlich die EU, die ist nicht happy mit Apple und wie sie mit dem neuen Digital Markets Act umgehen oder umsetzen oder eben nicht umsetzen. Dafür alle happy sind wir, die einen mehr, die einen noch mehr mit dem Nintendo Direct. Die vielen Games, die sie da vorgestellt haben. Dann im Big Screen, eben, wir haben zwar nichts, Moment, schon Sachen gesehen. Eben, Fußball. Und eben nicht in 4K. Und über das reden wir, warum die EM in lumpigen 1080p läuft. Oder sogar noch 720p.
Also das Signal wird in 1080p zur Verfügung gestellt, Übertragung in der Schweiz. Eben, ist nicht. Ja, mal kommen wir später.
Spoiler, einfach Spoiler, der Knall her. Genau. Und in der Spielecke reden wir über Still Wakes the Deep. Und wenn man Zeit und auch noch Steam World heisst, würde ich sagen, oder? Gut. Dann fangen wir doch an mit unseren News, wenn ich es denn da finde.
News. News aus der Tech-Welt.
Samuel, fang doch mal an. Die USA klagen mal wieder gegen ein grosses Unternehmen, jetzt Adobe. Und warum und um was geht's?
Ja, die USA klagt in letzter Zeit häufig gegen Tech-Firmen. Das liegt an der Lina Khan. Das ist da die Kartellrechts...
Juristin.
Das ist Staatsanwältin, glaube ich, oder? Ja, genau. Und jetzt das mal geht's gegen Adobe. Adobe kennt man ja da von Photoshop und Lightroom und InDesign und so weiter. Und die US-Handelsbehörde, eben die FTC, Federal Trade Commission, verklagt jetzt Adobe wegen Verstöße gegen das Verbraucherschutzgesetz. Der Vorwurf ist, dass sie Gebühren versteckt haben sollen und mit dem die Verbraucher geschädigt haben. Das Grundproblem ist, wenn du ein Adobe-Abo machst, dann kommt so ein Pop-up-Fenster, oder dass du welches Abo das du willst, auswählen, welches Modell. Und es geht da vor allem um die kompletten Abos mit der ganzen Cloud, wo du alles drin hast. Und wenn du das machst, dann kommt dir standardmäßig der Vorschlag, hey, mach doch ein Jahresabo im Monatsmodell. Also du zahlst es monatlich, du abonnierst es aber gerade für ein Jahr. Und dann hat es jetzt so ein Feldchen, hey, wenn du vorzeitig kündigst, dann werden die Gebühren fällig. Und es steht aber nirgends, wie hoch die Gebühren sind. Und es hat so ein Infoknöpfchen. Und wenn du drüber fährst, steht nochmal genau das Gleiche. Aber es wird die Gebühr fällig. Und du kannst dann einfach dort den Rest vom Monat brauchen. Aber es steht auch dort nicht, wie hoch ist denn die Gebühr. Und um das herauszufinden, musst du wirklich in die AGBs von den Abos und so weiter rein. Und da musst du wirklich recht tief suchen, bis du das findest. Das ist auch jetzt noch so. Ich habe das gestern nachgeschaut gehabt. Und auch in der Schweiz und in Europa überhaupt. Also es ist nicht nur ein USA-Problem. Und die FTC sagt, das ist schadet eben den Verbraucher. Das ist nicht rechtens, wenn man das so versteckt, die Gebühren. Wie hoch ist die Gebühr? Die Gebühr beträgt 50% vom Restpreis. Also wenn du jetzt zum Beispiel nach, also so ein Abo kostet irgendwie 65 Franken im Monat. Wenn du das jährlich, also wenn du das Jahresabo machst, eben monatlich zahlst. Und wenn du jetzt das nach 6 Monaten zum Beispiel kündigst, dann berechnen die Adobe 50% vom restlichen Preis von den 6 Monaten, die noch übrig gewesen wären. Also ich könnte jetzt die Zahlen raussuchen. Es sind etwa 200 Franken, wenn du es nach einem halben Jahr kündigst. Kommst du dann einfach einmalig als Gebühr in Rechnung gestellt über. Und was übrigens auch so ist, wenn du jetzt das nicht kündigst und nicht rechtzeitig kündigst, dann verlängert sich das Abo dann einfach weiter und wiederum ein ganzes Jahr. Das ist nicht weiter ungewöhnlich. Aber du musst halt dann schon dir genau den Reminder setzen, dass es halt 30 Tage vor Ablauf von dem Jahr kündigst, oder? Und du kannst dann nicht vorher kündigen, weil wenn du es vorher kündigst, dann verlierst du in dem Moment das Abo und zahlst die Gebühr. Also du musst wirklich ziemlich punktgenau kündigen. Das ist das erste Problem, eben die versteckten Gebühren und darum wird es angeklagt. Und das zweite, sie sagen auch, die Kündigung sei sehr mühsam. Wenn du das kündigen willst, dann musst du dich anrufen oder mit einem Chat das machen. Und dann manchmal wirst du einfach rausgeschmissen aus der Leitung oder aus dem Chat. Und dann musst du halt wieder mal von vorne anfangen. Und dann kommt noch die Gebühr oben drauf, oder wenn du es kündigen willst. Und so all das zusammen sagt die FTC einfach, das kann nicht sein. Und das klagen wir jetzt an. Genau, das ist so die Klage. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt die gerechtfertigen Zölle finde, ehrlich gesagt. Weil Adobe hat grundsätzlich 3 Abo-Modelle. Du kannst das entweder eben im Jahresabo monatlich zahlt abonnieren. Du kannst es prepaid für ein Jahr gerade einfach kaufen. Dann ist klar, dann kommst du nicht mehr retour rüber. Das ist nicht zum rückerstattbar. Oder du kannst es halt monatlich abonnieren, ohne Kündigungsfrist, flexibel kündbar. Per Ende Monat jedes Mal. Und ist halt, je länger du dich verpflichtest, desto günstiger wird es logischerweise. Also wenn du im Voraus für ein Jahr kaufst, kostet es ein bisschen weniger, als wenn du es eben monatlich zahlst. Und wenn du halt flexibel kündbar willst kaufen, dann kostet es logischerweise noch mehr. Und also recht deutlich mehr. Wenn du es monatlich kaufst, ist es irgendwie 95 Franken statt 65. Also ist wirklich viel mehr.
Ja.
Und ich finde, das ist wie so, das ist ja irgendwo fair, oder? Je mehr, dass du dich verpflichtest, desto weniger zahlst. Das ist eigentlich überall so. Das Problem ist halt schon ein bisschen die Kommunikation, dass du einfach nicht siehst, wie hoch das denn die Gebühr ist, wenn du kündigst. Und ich verstehe es auch nicht ganz, warum das ist so versteckt. Also, ich finde jetzt die Gebühr 50% vom Restpreis, das ist eigentlich okay. Also, du kannst so Linien zeichnen, kannst so Graphen zeichnen und es ist völlig logisch, dass es dort Kosten gibt, wenn du es vorzeitig kündigst. Ich finde auch, Adobe ist mittlerweile auch generell recht teuer geworden, vor allem wenn du halt alles brauchst. Also wenn du InDesign oder Premiere brauchst, dann musst du ja wirklich meistens das komplette Abo abschliessen. Also Einzelabo, das auch super teuer ist. Oder?
Es ist einfach krass, wie sich das vor allem jetzt einfach auch etabliert hat mit dem Abo, das finde ich krass. Das ist einfach am Anfang, jeder hat das gekauft und du hast das einfach gehabt und dann hat das eigentlich, haben wir gesagt, gut gelangt. Und dann haben sie einfach irgendwann auf die Abos umgestellt, dann hat man sich genervt und dann ist es einfach so gewesen. Und ich habe das Gefühl, die müssen doch, seit sie das übrigens machen, die müssen doch garantiert unglaublich viel mehr verdienen.
Ja, natürlich. Also,
oben geht's gut, ja.
Ja, klar. Man muss sich das halt vergegenwärtigen. Natürlich hast du administrativ, auch seitens Adobe, hast du administrativ mehr zu tun. Aber das lohnt sich natürlich monetär, sonst würden sie es nicht machen. Und das ist halt wie immer, am Anfang ist der Aufschrei gross und irgendwann normalisiert sich's, oder? Und wenn der Aufschrei nicht gigantomanisch ist, so gross, dass die Firma zurückkrebst, dann wissen sie, hey, sobald wir die erste Welle überstanden haben, dann ist es einfach vorbei.
Es ist wie bei all diesen grossen Tech-Firmen. Das Prinzip ist immer genau das Gleiche. Du machst etwas, wo einfach gut ist, zuerst mal, das muss so die Basis sein, oder dann am Anfang kannst du es relativ günstig anbieten oder sogar gratis oder wie auch immer und dann bist du irgendwann einfach unabdingbar und das ist Adobe, dass du kannst, wenn du professionell irgendwie Designer bist, Fotografin, irgendwas in die Richtung, du kommst, also es gibt Alternativen, aber du kommst einfach gerade im Profibereich wirklich nicht drum herum. Also du kannst nicht Photoshop, es gibt irgendwie Affinity, das ist so, ich glaube es gar gratis oder Luminar. Photo, ja. Genau, oder Luminar gibt es im RAW-Converter-Bereich und es gibt auch Videoschnittprogramme, dort ist es noch eher ein bisschen diversifiziert. Aber gleich, Adobe hat einfach den riesen Marktanteil und wenn du irgendwo in eine Firma reingehst und du musst so etwas Kreatives machen, dann brauchst du einfach Photoshop, fertig, Schluss. Also, da gibt es wirklich keine Diskussion.
Ich finde es so krass, das finde ich extrem, in dem Software-Bereich, ich kenne kein anderes Beispiel, wo es so dominant ist. Eben hast du im Videoschnitt, oder? Dort gibt es andere.
Dort gibt es andere.
Wie gesagt, auch dort ist vermutlich
Premiere. Ja, da hat irgendwie 70% Anteil, also gleich noch Premiere.
Aber Bildbearbeitung ist es krass. Dort ist es einfach Photoshop und dann irgendwie...
GIMP.
Ja, eben. Ja. GIMP, Affinity. Es gibt im RAW-Converter-Bereich gibt's noch Capture One. Das ist relativ beliebt. Also als Lightroom-Alternative. Und mittlerweile ist natürlich ein bisschen so... dass die RAW-Converter, du kannst da schon recht viel machen und musst gar nicht mehr so oft im Photoshop. Das hat sich so ein bisschen, das ist so ein bisschen zusammengelaufen in den letzten Jahren, auch mit den ganzen AI-Funktionen. Und Capture One ist aber auch überhaupt nicht billiger. Also Capture One hat es genau gleich gemacht. Die haben am Anfang angefangen mit so, ja, kannst du mal Lizenz kaufen und irgendwie alle 3 Jahre hat es halt eine neue Version gegeben und so. Und die sind mittlerweile, das kannst du noch machen, kannst immer noch eine Lizenz kaufen und dann kannst du einfach so einen Snapshot kaufen vom Programm, wie es im Moment ist, mit den Updates und so weiter, was es jetzt gibt. Und das kostet irgendwie 300 Stutz. Und dann hast du das unendlich lang, oder? Also ohne, also wie früher halt das Photoshop oder das Lightroom. Und es gibt aber auch keine Updates. Es gibt keine Updates, glaube ich, für neue Kameras auch, was dann halt irgendwie problematisch wird. Und sonst musst du halt auch das Monatsmodell machen. Und das Monatsmodell bei Capture One kostet 15 Stutz im Monat. Was dann auch super viel ist, weil das ist das Einzige, was ich finde, geht bei Adobe noch einigermaßen. Wenn du nur Lightroom und Photoshop brauchst, das Foto-Abo nennen sie das, das kostet 12 Franken im Monat. Also sogar weniger als Capture One, oder? Oder 142 im Jahr ist, glaube ich.
Okay.
Also, ich finde eben auch, und sie machen es auch wirklich, es ist einfach die Monopolstellung, die sie de facto haben, oder quasi Monopol, und das wird jetzt einfach ausgenutzt. Ich muss aber auch sagen, weißt, früher, wenn du wirklich Adobe Photoshop und so weiter gekauft hast, also das war ja super teuer gewesen. Also die Programme sind zum Teil 500, 600 Stutz teuer gewesen, wenn du die ganze Suite gekauft hast.
Dort ist schon vierstellig geworden, dann, oder?
Ja, ich könnte es gar sein. Also von dem her, ich bin nicht mal sicher, wenn du ein Designstudio hast, ob du jetzt früher noch so viel weniger ausgegeben hast als heute im Abo-Modell, oder?
Gut, aber hast du nach 4 Jahren ein neues gekauft, ist die Frage, oder?
Ja, hast du wahrscheinlich schon, weil es ist natürlich auch dort, es geht halt schon vorwärts und auch heute. Ich bin so hin und her gerissen. Ich finde, es geht schon immer ein bisschen vorwärts und gerade so die AI-Funktionen, ist jetzt gerade in den letzten 2 Jahren, finde ich, ist schon viel passiert und du kannst es wirklich, es nimmt doch mega viel Fleissarbeit ab.
Du, ich reg mich dann auf. Ich reg mich dann auf, wenn ich es nicht mehr bei der Firma nutzen kann, um es zu sagen.
Ja. Und es ist halt schon, es ist so ein rotes Tuch. Man merkt es einfach immer wieder also bei uns in den Kommentaren. Den Leuten widerstrebt es einfach enorm, um so Zeug müssen im Abo-Modell kaufen. Ja. Ich verstehe es auch. Oder dann brauchst du es vielleicht nur noch, wenn du es hobbymäßig betreibst, dann hast du früher hast du vielleicht einmal hast du in den sauren Öpfel gebissen, hast irgendein Lightroom gekauft und ein Photoshop und dann hast du es einfach vergessen für 5 Jahre und hast es gebraucht. Und heute, wenn du so alle 3 Monate musst du irgendwie einmal etwas machen, dann schießt sie natürlich einfach wahnsinnig an, um das jeden Monat das Abo zu zahlen. Das verstehe ich schon.
Gibt es die abgespeckte Elements, hätte ich doch geheißen, oder?
Ja, gibt's die gibt es noch. Noch.
Gibt es noch? Das weiß ich einfach gar nicht.
Die gibt es noch nicht mehr, seit ich jetzt arbeite, wo ich arbeite. Aber vorher, ja. Da gibt es auch, meines Wissens auch noch Standalone, also Photoshop Elements. Ich habe mal noch 22 gekauft für irgendwie einen Lappen. Und das gibt es, glaube ich, auch noch ohne Abo, soweit ich weiß.
Stimmt, ich habe jetzt gerade geschaut, kostet 90 Franken für 2024er Version. Ja, das wäre eigentlich das, oder, wo man
noch sagen glaube. Ich glaube, für sehr viele Leute lange die Funktionen. Ja. Also weißt du, wenn es halt so für, also für Leute, die das halt hauptsächlich, was weiß ich, für irgendwie Social Media Content oder so.
Mhm. Ja gut, dann kannst du auch eine Bildbearbeitung auf deinem Handy nehmen.
Ja, oder eben eines von diesen Gratis-Programmen.
Also ja, das ist so.
Die Leute immer vorschlagen, eben sind Luminar statt Lightroom und Affinity statt Photoshop. Ja, aber ich glaube, Affinity ist jetzt eben auch aufgekauft worden von, was ist es jetzt?
Adobe.
Ach Gott, wie heisst es jetzt? Aber von der Firma, die Adobe mal hat wollen aufkaufen und dann aber daran gehindert worden ist, eben auch von der Kartellbehörde, weil Kartell.
Ja, dann schauen wir mal, wie das dort rauskommt. Dann gehen wir weiter zum Meta. Dort geht es um ihre KI, AI. Und dort haben sie ja ganz, ganz viele Daten gesammelt, wollen sammeln. Und ja, mit dem hören sie jetzt drauf, Flo.
Ja, sie hören wieder auf, vorübergehend. Das ist ein bisschen beleidigt, die Leberwurst-Taktik, finde ich. Es geht darum, ich habe ja, die wollen regelmäßig auf unserer Website sind, haben es gesehen. Ich habe einen Artikel geschrieben, wo ich genau erkläre, es gibt in Europa und auch in der Schweiz gibt es Widerspruchsrecht. Und dann gibt es ein Menü, wo man kann sagen, hey, ich will nicht, dass meine Daten für die AI gesammelt werden. Es ist darum gegangen, dass man dort angekündigt, bei Facebook und bei Instagram alles zu nehmen, also Bilder, Videos, alles, um ihre Meta-AI füttern. Das hat dann so ein generatives Nutzererlebnis sollte werden. Und da haben verschiedene Bewegungen, verschiedene so Datenschutzbewegungen, haben dann bei Datenschutzbehörden in 11 verschiedenen europäischen Ländern gemeckert, gesagt, hey, dort muss etwas passieren, das geht so nicht. Und die irische Datenschutzbehörde hat jetzt schlussendlich gesagt, Meta, sorry, Opt-out als einzige Option ist nicht zulässig. Also ihr sagt nicht einfach so, Schweigen heisst Zustimmung, das geht ja wirklich in keinster Art und Weise. Und dort ist halt auch ein kleines Problem, wie vorher bei Adobe. Das Formular zu finden, zum Widersprechen, ist sehr mühsam. Du musst wirklich in Untermenüs. Du musst es sogar begründen, warum du das nicht haben willst.
Stimmt. Ich habe es mir dort aufgemacht, irgendwie, wo das gekommen ist. Und dann hätte ich es begründen müssen, hätte es mir angeschissen.
Also du kannst so einen, weißt, du kannst so einen Standardsatz einfügen und das funktioniert dann auch in 2 Minuten. Ja. Aber trotzdem, du musst aktiv werden. Und gerade für Leute, die vielleicht halt nicht so tech-affin sind und so, das ist schwierig zu finden. Und dann hat Meta gesagt, okay, wenn wir das nicht dürfen, dann können wir halt in Europa die Daten nicht mehr sammeln, aber dann kriegt Europa auch nicht unser AI und das wird dann, also ich zitiere, das wird eine zweitklassige Nutzererfahrung für die Europäer, dass die Amerikaner sind da halt schon viel besser dran und ja, das haben ihr eure restriktiven Datenschutz Bestimmungen
zu tun. Wie so 10-Jährige am Drötzeln.
Ja.
Haben sie eine Sprachnachricht geschickt? Haben sie es genau in dieser Tonalität gesagt?
Genau, also der Mark Zuckerberg höchstpersönlich kann nämlich Baseldeutsch. Ich weiß nicht.
Krass.
Nein, es ist ja, genau, also es ist tatsächlich so, sie müssten das nur konform machen, das bedeutet mit Consent. Das heisst, es kommt ein Banner, hey, wir sammeln deine Daten für unser AI, willst du, ja oder nein? Und wenn die Leute dort ja klicken, dann ist das safe. Das ist das Einzige, es geht gar nicht darum, dass sie das jetzt irgendwie nicht dürfen oder so. Es heisst nur, du musst den Leuten transparent kommunizieren, was du machst. Und du musst den Leuten von dir aus die Möglichkeit geben, jetzt ohne 700 verschiedene Menüs zu sagen, ich will das nicht, mit einem Klick.
Aber das Problem ist natürlich, jeder und jede klickt nein. Das hat man ja bei dem Apple App Tracking gesehen.
Ganz genau.
Und weil sie das wissen und weil sie den Scheiß halt gleich machen und sie wissen, dass die Leute das aber nicht wollen, machen sie es einfach über die blöde Hürde. Und in den USA passiert es ja eigentlich genauso. Ich glaube, dort hast du das gar nicht, das Widerspruchsrecht. Du wirst einfach abgefarmt, fertig.
Genau. Und genau, so können sie natürlich den schwarzen Peter der Datenschutzbehörde zuschieben und wenn sie das würden machen mit dem Consenting, dann wissen sie, ja, die Leute wollen das eigentlich nicht. Und sie sind ja auch nicht dumm, sie rechnen natürlich mit einer extrem hohen Ablehnungsquote, wenn sie das so in der Hand haben.
Aber was läuft jetzt das raus? Denn, weil sie werden ja dem Festhalter, alle machen AI, sie müssen ja den gleichen Weg finden. Wo holen sie sich die Daten denn jetzt?
Im Rest der Welt.
Okay. Ja, gut.
Mal schauen, vielleicht rollen sie dann einfach die Features nicht aus. Es ist noch relativ früh, das zu sagen. Sie fühlen ja jetzt erst an mit dieser Datensammlung. es ist nicht absehbar. Es ist wirklich nicht absehbar. Ob dann wirklich die Meta-AI-generative Features und so, ob das einfach wirklich nicht kommt bei uns. Ob sie dann gleich irgendwann nachgehen und dann sagen, bitte, bitte, erlaub uns das doch. Oder ob sie dann sagen, hey, ja, ihr kriegt euch jetzt, ihr kriegt das jetzt gleich. Es sind halt einfach die Daten von den Amerikanern oder was weiß ich.
Ja, gut.
Wirklich noch nicht absehbar.
Könntest du meinen, sie könnten es ja trotzdem drin tun, weil dann ein paar tun dir dann gleich Opt-in. Und dann
besser als nichts, ja.
Ja, könntest du meinen.
Ja, aber sie könnten es auch, ja. Wenn man jetzt sieht, oder es gibt ja, auch das ist ja die Grundverordnung mit den ganzen Cookie-Banner. Wie viele Leute dort einfach so, ach, nervige Banner, ja, mach was du willst. Das sind wahnsinnig viele.
Ja. Genau, sie könnten dann wieder mega gross Opt-in und irgendwo ganz klein, wo nicht nach klickbarem Text aussieht.
Das ist dann schon, da kommt dann eben schon wieder der Digital Services Act in der EU, wo sagt, ja, no.
Das finde ich wirklich, das muss einfach alles aufhören, Mann. Das ist so, da bist du so beschissen immer. Weißt du, wirklich mit dem Zeug, wo du das Gefühl hast, ja, da kann ich nur Ja klicken und dann weißt du, irgendwo, das ist wirklich visuell gar nicht erkennbar. Weiss auf weiss.
Ja, ja. Und auch ganz, also das haben, die Strategie wenden ja zum Teil auch ganz seriös, also haben, jetzt dürfen sie ja nicht mehr, ganz seriöse Dinge. Es gibt zum Beispiel Chip, das Magazin Chip, kennt ihr ja sicher alle. Die haben früher eine riesige Download-Sektion gehabt, weißt du, also PDF-Reader und sonstige Schlonzen können gratis abladen. Und dann haben sie einen Werbedeal gehabt, ich glaube mit Antivir, also mit Avira. Und wenn du dann das abgeladen hast, Das ist wie so ein Drive-By. Und du hast wirklich aktiv denen müssen sagen, ich will nur den PDF-Reader, den ich bei euch abgeladen habe, der Antivirus könnt ihr euch da an die Wand malen. unglaublich mit einem grossen roten Kästchen, wo du zustimmst und so einem kleinen blauen Fontgrösse 6 irgendwo im Eck. Das ist der wilde Westen vom Internet.
Hey, ich habe dort nie mehr etwas runtergeladen. Ich hatte dort nämlich auch das Gefühl gehabt, das ist doch alles Malware-versuchte Scheiße. Und immer wenn du bei Chip etwas runterladest, hast du 3 andere Programme. Und ich habe wirklich schon vor x Jahren aufgehört, nie gegangen, ich bei Chip etwas runterladen, weil du wirklich nie weißt, was dort einfach noch mitkommt, oder?
Es braucht natürlich heutzutage auch viel weniger, weil die ganzen Betriebssysteme ja bordmittelmässig schon viel besser ausgerüstet sind, oder?
Ich lade
etwas runter. PDF-Reader. Wer braucht das heutzutage noch? Kannst du ja in Edge und in weiss
nicht
was.
Ich wollte einfach nicht noch 3 Antivirenprogramme dazu. Also ich wollte. Ja, eben. Egal. Komm, wir bleiben gerade bei der EU und gehen aber wieder mal zu Apple. Einfach damit wir alle Grossen einmal da ein bisschen drin haben. Und genau, die EU ist nicht happy mit wie Apple mit dem DMA, mit dem Digital Markets Act. Umgeht.
Mhm. Ja, die Kommissarin da von der Kartellschutzbehörde, die Margarete Vestager, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, tut mir leid. Ja,
das ist korrekt, so Vestager.
Sicher, habe ich es nicht? Okay, gut. Also, die hat ein Interview gegeben bei CNBC und es ist jetzt noch nichts Offizielles da, aber was sie dort einfach angetönt hat, ist, dass die EU nicht wirklich glücklich ist, wie Apple eben den Digital Markets Act umgesetzt hat.
Oh Wunder.
Also man merkt halt wirklich, oder die grossen Tech-Firmen, die US-Firmen, die machen einfach das Minimum, wo sie irgendwie das Gefühl haben, können sie noch rechtlich so durchschliessen. Und das reicht aber wirklich nicht. Also die EU ist da schon recht scharf und sagt, hey, weißt du, das ist einfach nicht in dem Sinn, wo wir das gerne hätten. Das reicht nicht, jetzt gibt es einen Buss. Und da geht es konkret um die alternativen App-Stores vor allem, oder mindestens das, was sie jetzt da gesagt hat. Apple hat ja jetzt die alternativen App-Stores erlaubt, aber erhebt 50 Cent pro Download pro Jahr für jede App, was sehr viel ist und dann macht es halt wieder mega unattraktiv und de facto braucht es einfach niemand so und das ist halt genau nicht die Idee gewesen und darum findet dort Margrethe Vestager, das ist nicht genügend die Umsetzung. Zitat, ich bin sehr überrascht, dass wir Apple verdächtigen müssen, nicht zu kooperieren. Ich bin überhaupt nicht überrascht, ehrlich gesagt, aber hey, sie anscheinend schon. Und also es geht ja darum, sie haben Untersuchung eingeleitet, haben es schon im März, eben zum Kontrollieren, ob die Umsetzung genügend ist. Das ist so ein mehrstufiger Prozess. Zuerst müssen sie es, also hätten sie es müssen umsetzen und dann hat die EU halt geschaut, ja, ist es jetzt gut oder nicht. Und beim Verdacht, dass es nicht gut ist, dann gibt es wieder eine Untersuchung. Und wenn dann die zeigt, es ist wirklich nicht genügend, dann gibt es einen Buß. Und das wird dann anscheinend bald mal veröffentlicht. Also irgendwie in den nächsten paar Wochen, Monaten kommt dann der Bericht raus. Und man kann eigentlich jetzt schon davon ausgehen, also wenn sich jetzt auch nicht etwas gravierend noch ändert und Apple sich da irgendwie noch rausschlängeln kann, dann gibt es wahrscheinlich einen Buss. Und die können relativ hoch sein, die Bussen. Ich bin ein bisschen verwirrt gewesen. Ich lese da zum Teil verschiedene Zahlen. Also die eine, die ich jetzt mehrmals gelesen habe, ist, dass es dann einfach pro Tag 5% Buss vom weltweiten Umsatz gibt. Also jeden Tag.
Viel.
Genau, also bis zu natürlich. Es ist immer die Obergrenze. Also okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, das erste Mal gibt es nicht gerade das Maximum, wenn ihr irgendetwas verstoßt. Aber das ist schon relativ viel. Also bei Apple sind das dann etwa 50 Millionen pro Tag.
Oh.
Und ich weiss aber nicht, oder ist das dann pro Tag, wo sie sich nicht dran gehalten haben oder wo sie sich weiterhin nicht dran halten? Oder ich. Flo, weißt du das gerade?
Ja, also das ist. Das kassiert ab. Ab dem Moment, wo das Urteil ausgesprochen ist, bis zu der Umsetzung, die dann dem DMA also entspricht.
Okay, gut, ja, das macht Sinn. Weil grundsätzlich können sie, glaube ich, Bussen noch aussprechen, bis zu, also wenn irgendjemand gegen die Vorschriften verstoßt, gibt es Bussen bis zu 10% vom Jahresumsatz. Und das sind dann schon, also das sind hohe Dimensionen. Bei Apple wären das fast 40 Milliarden, also maximale Buß. Und 40 Milliarden ist dann möglich, das sind dann auch für Apple Zahlen, die nicht einfach so, naja, ein bisschen Sackgeld ist. Die haben einen Jahresgewinn von etwa 100 Milliarden. Also, das ist dann wirklich.
Ja, das ist ja da, wo jetzt eben da Microsoft zahlt hat für die Übernahme von Activision Blizzard und wo sie auch finden, das ist jetzt also, für das Geld möchten wir jetzt aber auch ein bisschen
etwas. Ja. Also, man verliert immer gerne so die. Relation oder was ist Milliard für Apple, was sind 50 Millionen? 50 Millionen zum Beispiel oder die tägliche Buße, das ist jetzt nicht so viel im ersten Moment. Aber wenn sie natürlich dann über längere Zeitraum das müssen zahlen, das gibt dann im Jahr gibt es auch irgendwie 18 Milliarden. Mhm. Das tut dann weh. Also,
man muss natürlich dort auch, man darf nicht ganz vergessen, dass es dann natürlich auch noch Einsprachmöglichkeiten gibt und einen Weiterzug und weiss nicht was. Und bis dann tun sie es hinten rum, dann vielleicht haben sie dann eine höhere Compliance und dann im Wiedererwägungsfall wird es dann deutlich weniger und so weiter. Also.
Aber eben, man merkt schon, es ist, die EU hat da schon irgendwie Druckmittel. Also, ja. Aber, weißt, eben genau, auch wenn es dann nicht so absolut zufriedenstellend ist für uns oder für den User, aber trotzdem, da wird jetzt einfach, es passiert wenigstens etwas. Und sonst ist es wirklich einfach, hat man gemahnt und dann, die haben dann so beim Weglaufen so, ja.
Ja, ich meine, also früher, oder hat es die Busse, die es immer wieder gegeben hat, gegen Meta oder so, das sind dann, ich weiß gar nicht mehr, die Rekordbusse in Anführungszeichen, sind glaube ich so 100, 200 Millionen Dollar gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist nicht wenig, aber das ist halt für so ein Meta, Microsoft, Apple, das ist nichts, oder? Und jetzt so ist schon, die Drohkulisse ist einfach ein bisschen höher, dass sie sich an etwas halten müssen. Und da hat die EU schon eine Vorreiterrolle, muss man sagen, weil in den USA, da wird einfach nichts reguliert. Also, jetzt, eben, die ganzen Klagen, die es jetzt dort gibt, die sind ja eher hinterher, oder? Wenn, es ist so auf Kartell- und Verbraucherschutz und so. Aber sie haben halt kein vergleichbares Gesetz wie die EU. Und das ist dort, glaube ich, super schwierig, um dort etwas regulieren, um das dort durch die zwei Kammern durchbringen. Das ist anscheinend fast unmöglich. Und die Lobby ist natürlich gigantisch.
Genau, wie gesagt, die Lobby ist natürlich riesig. Man muss dazu sagen, dass die EU, also wenn man jetzt sieht, was dort ist, ist ja auch X, also Twitter und so weiter, sind ja schon mehrfach jetzt auch schon dran gekommen, auch mit Digital Services Act, wegen mangelnder Moderation von Hate Speech und so weiter. Es ist, glaube ich, einfach der EU im Moment wichtig, das Zeug ist ja jetzt im 23 gekommen und wird jetzt so ein bisschen richtig angewendet, es ist der EU wichtig, zu zeigen, hey, das ist kein Papiertiger.
Ja.
We mean it. So, das ist also, haltet euch dran. Ja. Auch zum ein bisschen, ich glaube, gut Wetter machen bei der Bürger einfach, um zu sagen, hey, wir sind nicht so nutzlose Bürokraten, wo uns nur den Arschplatz setzen, sondern wir machen etwas und wir das sieht man dann im Alltag.
Ja. Also, und es ist einfach nötig, oder? Also, ich wirklich, man kann ja schon immer sagen, ja, freier Markt regelt und so, aber der regelt halt aber irgendwann nicht mehr, das ist genau das Problem, oder? Wenn's so bei Monopol ankommst, dann können die Firmen einfach machen, was sie wollen, wenn nicht irgendwann mal die Regulatoren kommen und sagen, hey, Moment.
Nein, ist eigentlich eine erfreuliche Entwicklung, dann mal schauen, wie weit es dann kommt und ob man da wirklich etwas davon auch spürt. Dann kommen wir noch zu unserer letzten News. Das ist die Nintendo Direct. Auch nicht extrem überraschend, dass es noch einen gegeben hat, so im Abschluss vom Summer Game Fest. So die letzte Welle haben sie noch mitgesurft. Und ja, was haben sie denn da so Lässiges vorgestellt, Tommy?
Genau, Nintendo hat ja schon letzten Monat angekündigt, dass es irgendwann im Juni dem auch eine Direct wird geben. Die ist nicht offiziell ein Teil vom Summer Game Fest, über das haben wir ja letzte Woche geredet gehabt. Die wird nicht offiziell in diesen Shows aufgeführt, wo im Rahmen von diesem Event stattgefunden haben, sondern Nintendo macht da so ein bisschen ihr eigenes Ding und darum findet das so eine Woche später statt jetzt. und wo Nintendo angekündigt hat, dass es im Juni Direct wird geben, haben sie ja schon gesagt gehabt, hey, wir wissen, dass ihr wisst, dass gleich eine neue Switch wird kommen. Und wir werden die Switch auch gleich vorstellen im laufenden Geschäftsjahr. Aber im Juni werden wir nur über Games reden, die für die aktuelle Switch rauskommen. Das haben sie schon mal so wie klar gemacht. Hey, tut eure Erwartungen realistisch behalten. Habt jetzt nicht das Gefühl, dass wir die neue Konsole, neue Games für Konsolen vorstellen, sondern es geht um die aktuelle Switch. Vor dem Podcast kurz darüber geredet, Flo, du hast es komisch gefunden, dass sie das gemacht haben, oder? Oder du würdest es nicht machen, wenn du Marketingperson wärst für Nintendo?
Ich habe das sehr Sampa gefunden.
Ah, Sampa, okay.
Ja, aber ich hatte natürlich, es war natürlich ein Abwägen gewesen, machst du die Leute hässig?
Ja.
Weil die Leute haben vielleicht erwartet, da kommt jetzt vielleicht etwas zum neuen Switch, oder? Und dann hätten sie das verfolgt und du kannst Nintendo wie nichts am Zeug flicken, oder? Solange sie es nicht anteasen, sie sagen einfach, es ist der Nintendo Direct Event. Und schaut mal, was wir euch zu sagen haben, oder?
Genau.
Aber ich finde es einen sehr sympathischen Move, dass sie sagen, schaut, wir stellen coole Sachen vor, wir würden uns freuen, sind wir da. Einfach, dass wir es wissen, die nur wegen der neuen Switch kommen, über das plaudern wir nicht, ist natürlich, es ist sympathisch.
Ja. Du würdest dich nur verrückt machen. Es bringt dir ja nichts, wenn einfach mehr Leute zuschauen oder du machst ja verdienst kein Goodwill und sie gehen dann einfach wieder und sind dann hässig, oder?
Genau, ja. Also die Erfahrung im Gaming-Bereich ist, je klarer dass ein Publisher oder Konsolenhersteller im Voraus tut kommunizieren, was man kann erwarten, desto besser sind die Reaktionen darauf. Und eben im Fall von Nintendo wartet man jetzt seit 2 Jahren auf irgendetwas, wo auf die neue Switch könnte hindeuten und es kommt nie etwas und darum ist es absolut gerechtfertigt, dass sie das so kommuniziert haben und am Erfolg von diesem Event hat es keinen Abbruch da, weil es ist die zweite erfolgreichste Nintendo Direct, die sie je durchgeführt haben, mit 2,9 Millionen Leuten, die das gleichzeitig live geschaut haben. Und natürlich hunderte von Millionen Views, die im Nachhinein sich auch für all die Trailer, die veröffentlicht wurden. Genau, und was Nintendo da präsentiert hat, ist mega gut gewesen. Ich habe schon gesagt, im Film, für mich ist es persönlich die beste Show von dem ganzen Sommer-Showcase-Dings gewesen. Eben nicht Summer Game Fest, weil sie nicht offiziell Teil von dem war, aber ich bin einfach erstaunt gewesen und viele andere Nintendo-Fans auch, wie viele neue Sachen, die sie präsentiert haben für eine Konsole, die mittlerweile 7,5 Jahre ist und wo man halt weiss, eben gleich wird der Nachfolger angekündigt. Und Nintendo kommt einfach und sagt, hey, ja, wir wissen, Nachfolger kommt, aber hier sind 4 brandneue Games aus beliebten Franchises für die Switch, die in den nächsten paar Monaten werden erscheinen. Und eben die 4 neuen Games, ich fange jetzt mal beim spektakulärsten an und gehe so ein bisschen zum unspektakulärsten. Das Coolste, was vorgestellt wurde, ist ein neues The Legend of Zelda. Das heisst Echoes of Wisdom. Das ist kein 3D-Zelda, so wie man es von Tears of the Kingdom oder Breath of the Wild kennt, sondern so ein 2D-Zelda. Also die Spielumgebung und Charaktere sind 3D, aber du spielst es von oben. Das ist so ein Top-Down-Zelda.
Ich glaube, 3D ist wegen dem schon auch.
Ja, aber vom Gameplay her ist es ein 2D-Zelda so.
Ja. ISO-Perspektive.
Oder? Ja,
es ist einfach, genau. Es ist einfach nicht Third-Person, ja. Wie das Ding. Ja. Ja. Ich finde es auch noch schwierig zu beschreiben. Aber genau. Es sieht auch genau gleich aus wie es
Link's Awakening, wo vor 2-3 Jahren ist rausgekommen für Switch. Das Remake vom Gameboy-Spiel. Vom Stil her genau gleich. Ja.
Also, ja, oder so Diablo, stelle ich mir das richtig vor.
Ja, genau. Von der Perspektive ist es so ein bisschen wie Diablo. Ja.
Vom Stil her aber überhaupt nicht. Es sieht nämlich aus wie eine Kindersendung am Sonntagmorgen. Ich liebe den Stil. Viele Leute finden ihn zu kindlich und zu herzig. Es sind wirklich so alles kleine, knuffige, herzige Figuren mit riesen Augen. Aber ja, das kann man gerne haben oder nicht. Aber das ist auch wie egal, weil das Spektakuläre an diesem Spiel ist, dass das erste Mal in der Historie der gesamten The Legend of Zelda Serie Zelda wird spielen und nicht der Link. Bis dahin hat immer der Link die Welt gerettet und Zelda als Prinzessin gerettet und jetzt darf Zelda mal die Welt retten und der Link auch retten.
Ich finde, sie hätten wirklich etwas mit dem Namen müssen machen müssen. Das wäre auch lustig gewesen. Ja. Aber logisch, du musst Zelda musst im Namen haben. Es wäre schon lustig gewesen, wenn es The Legend of Link und sie müssen den Link retten, weil er irgendwo...
Wäre schon lustig
gewesen. Du hast darüber geschrieben, Domi, oder?
Ja, voll.
Ja. Sind die Woke-Krieger schon, also die Anti-Woke-Krieger schon am Start?
Phil hat mir den Artikel geschrieben, dass irgendwie so einzelne Leute schon sagen, Woke ist scheisse, böse Frau, die Hauptfrau haben. Aber ich habe nichts von dem gesehen. Es sind so vereinzelte Leute, die auf Twitter halt irgendwie ihre Meinung in die Welt rauskotzen. Aber es ist etwas, was sich viele Fans schon lange gewünscht haben, dass man mal Zelda spielen kann. Von dem her, die Reaktionen darauf sind eigentlich positiv ausgefallen. Cool. Und das Coole daran ist die Gameplay-Mechanik, die sie vorgestellt haben. Das ist so wieder typisch etwas so Nintendo-mässiges, das potenziell hure genial könnte umgesetzt werden. Der Zelda hat nämlich kein Schwert, so wie es der Link hat, sondern so einen magischen Stab. Und mit dem Stab kann sie quasi alle Objekte, die in dieser Spielwelt existieren, scannen und klonen. Das heisst, wenn sie irgendwo einen Tisch sieht oder einen Stuhl sieht oder eine Kiste sieht, kann sie die scannen und dann kann sie sie bei Bedarf einfach herzaubern. Das heisst, wenn du eine hohe Wand hast, wo du nicht drüber kommst, kannst du dann probieren, mit Kiste und Stuhl drüber zu klettern. Okay. Und das wird halt so ein bisschen ähnlich sein wie bei Tears of the Kingdom und Breath of the Wild. Das ist so, keine richtige Lösung wird haben für ein Rätsel und du kannst dir irgendwie selber etwas zusammenbasteln. Egal wie blöd das deine Lösung ist, wenn es funktioniert, dann funktioniert es.
Das ist das Geilste. Kennst du das? Set auf dem, ich weiß nicht, ob es das auf dem Nintendo-Ding, aber auf dem PC zu sagen, und dort hast du gezeichnetes Zeugs. Also vermutlich ist es auf dem DS.
Scribble Notes.
Ja, genau. Ja, genau. So geil. Du hast einfach ein Zeug zeichnen und dann es hat einfach einen riesen Fundus von Objekten gehabt, was du wirklich erkennst.
Bei Scribble Notes ist es nicht nur zeichnen gewesen, sondern wirklich eintippen. Also du hast eingetippt Flugzeug und dann ist das Flugzeug erschienen im Spiel.
Ah, es ist nicht mehr so zeichnen. Es kann sein, hast du es geschrieben vielleicht. Ja. Das weiß ich nicht mehr.
Stimmt, es hat etwas von dem, ja genau.
Crazy gewesen. Und du hast einfach können, die Rätsel von dem Ding so können lösen und dann hast du, keine Ahnung, hast irgendein Hindernis müssen kaputt machen. Dann hast du ein Flugzeug drin rammen oder so Scheissdreck. Und das ist wirklich geil gewesen. Huere kreativ.
Edgy.
Das wird hier wahrscheinlich ähnlich sein, genau. Und du kannst auch Gegner, kannst auch klonen und wiederherstellen und dann kämpfen sie mit dir zusammen gegen andere Gegner. Sehr, sehr lustig.
Nicht mehr geil.
Genau, das zweite Riesenspiel, das vorgestellt wurde, ist Metroid Prime 4. Das ist spannend, weil das Spiel ist ursprünglich 2017 vorgestellt worden, das erste Mal an E3, wo es die E3 noch hat gegeben. Und Metroid Prime, für die, die es nicht kennen, ist eine beliebte Spielserie auf dem GameCube und auf der Wii. Du spielst so eine Weltraum-Kopfgeldjägerin, die gegen Aliens kämpft. Auf jeden Fall ist lange kein neues Spiel mehr rausgekommen und 2017 ist eben Zviri angekündigt worden. Dann hat man auch nichts mehr gehört von dem, bis sich Nintendo mal gemeldet hat und gesagt hat, es tut uns leid, Leute, uns gefällt das Spiel nicht, wir müssen die Entwicklung komplett neu starten.
Holy shit.
Ja, genau.
Und an einem anderen Team, glaube ich, sogar
genau, gegeben. Genau, an einem anderen Team gegeben, am ursprünglichen Team, das die ursprüngliche Trilogie auf dem GameCube und auf der Wii gemacht hat. Und das finde ich auch noch geil, dass irgendwie so ein Unternehmen kommt und sagt, hey Leute, es ist einfach scheiße, was wir da gemacht haben. Wir müssen neu anfangen. Aber die Leute haben schon irgendwie nicht damit gerechnet, dass jemals irgendetwas wird rauskommen. Und jetzt an der Direct hat man zuerst mal Gameplay gesehen. Und es sieht klassisch nach Metroid Prime aus, so ein bisschen aus der Ego-Perspektive, bist am Schiessen, Rätsel lösen. Sieht wunderbar aus, das soll aber erst 2025 rauskommen und wird wahrscheinlich auch ein Cross-Gen-Titel sein, der gleichzeitig auch für die Switch 2 wird rauskommen. Das munkelt man zumindest. Genau, dann hat es noch ein neues Mario und Luigi-Spiel gegeben. Das ist ein Rollenspiel, das ist auch so eine Spielserie, die schon mega lang nichts mehr Neues hat gegeben. 2015 ist das letzte Spiel rausgekommen und das ist auch komplett aus dem Nichts gekommen. Eine riesen Überraschung. Das sieht auch super aus, wer Rollenspiel hat und so ein bisschen den speziellen Humor, den die Mario Rollenspiel haben, der wird hier sehr, sehr viel Freude haben. Und dann ist noch ein neues...
Aber
sorry?
Nur kurz, ist eigentlich auch noch speziell, dass sie von diesen Rollenspielen jetzt eigentlich drei auf ein, in einem Jahr bringen. Ja. Klar, zwei sind Remaster, Remakes, aber gleich. Ist irgendwie so ein bisschen timingmäßig, könntest du schon meinen, jetzt hätte man jetzt ein bisschen können.
Ich finde es auch sehr komisch. Ja, und ich frage mich, ob sie es extra machen, einfach um so ein bisschen schauen, welches von denen halt am besten funktioniert und auf welches wollen wir uns in Zukunft konzentrieren. Genau, weil es ja letztes Jahr war es, gewesen, oder wo das Remake vom ersten Super Mario RPG ist rausgekommen auf der Switch. Und jetzt im Mai, das habe ich getestet, ist das Remake von Paper Mario, das auf dem GameCube ist rausgekommen. Und jetzt eben ein komplett neues Spiel aus einer dritten Rollenspielserie von Mario. Das ist wirklich ein bisschen weird, ja.
Aber vielleicht haben sie auch einfach irgendwie dann halt Noch mehr können sie halt, dann haben sie vielleicht halt einfach auch nicht.
Ja.
Und so haben sie wenigstens ein recht geiles Paket noch für das Jahr, oder?
Genau. Und das Paket wird noch abgerundet von Super Mario Party Jamboree. geilste Name für ein Spiel. Das soll laut Nintendo das grösste Mario Party von allen Zeiten werden. Mit 110 Minispielen, neuen Spielmodi und neuen Online-Spielmodi. Schaut das Mario Party-Spiel, wer drauf steht, der wird es super finden und eben mehr Minispiele denn je.
Findest du die gut?
Hey, es hat mega gute gegeben und es hat mega schlechte gegeben. Das letzte, was auf der Switch rausgekommen ist zum Beispiel super gewesen. Das hat, glaube ich, noch Super Mario Party geheißen. Das war so ein bisschen Remix-Packung von so den beliebtesten Spielfeldern, die es bis jetzt gegeben hat. Es ist halt nie mega überragend, aber es ist immer lustig, um mit Leuten zu spielen. Und das kannst du auch spielen mit Leuten, die absolut nichts können im Gaming.
Ja, es ist so ein Partyknaller, oder? Genau. Als das ist es ja auch, denke
ich. Genau.
Ja, das heisst ja. Ja, das ist das mit dem, wo du Fleischklumpen hast müssen, richtig anbraten auf allen Seiten, oder?
Ich glaube, das war mein Spiel, gewesen, ja.
Ja, ich kann mich nur an das erinnern. Und doch, irgend so River Rafting hat es, glaube ich, noch etwas gehabt.
Stimmt, River Rafting.
Ich erinnere mich noch an Bombsketball, aber ich glaube, das ist noch auf der Gamecube oder so.
Bombsketball? Was ist das? Basketball mit Bomben einfach, oder was?
Genau, ja, mit den typischen Mario-Granaten, weißt du? Und dann hast du deinem Kollegen, also du hast immer zwei und zwei, hast das müssen passen, aber du hast müssen den Abschluss suchen, weil sonst ist sie halt in deinen Pföten explodiert.
Wenn du schnell weitergehen, ist oft, dann kommt es wieder zu dir, zu lang warten. Ja, genau, das ist lustig.
Sehr, sehr lustig. Ja, auf jeden Fall eben krass, was dann alles wird kommen in den letzten Monaten vor Switch. Neben dem sind natürlich noch ganz viele Third-Party-Spiele vorgestellt worden, die auf der Konsole erscheinen werden. Es sieht nach einem sehr, sehr guten Abschluss von diesen 8 Jahren Switch aus. Und wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie die letzten Konsolen von Nintendo geändert sind, hat das alles sehr, sehr traurig ausgesehen. Also so im letzten Jahr vor der Konsole ist wirklich nichts Erwähnenswertes rausgekommen. Es war auch so voll mit ab und zu ein Remake und dann irgendein mega unspektakuläres Spiel, wo sie irgendwie noch rausgedrückt haben, wo niemand interessiert hat.
Aber ist das bei der Wii auch gewesen? Weil, weißt du, bei der Wii U verstehst du es, dort willst du einfach willst du möglichst schnell abschliessen, weil es ein Flop war. Ja. Aber bei der Wii ist auch ein schlechter Abschluss.
Bei der Wii war es besonders schlecht gewesen, das habe ich noch rausgesucht, ja. Dort haben sie eine Kirby Collection gehabt, wo so ein paar Kirby-Spiele alte drin waren. Sie hatten Mario Party 9 gehabt, wo notabene als schlechtestes Mario Party von allen Zeiten angesehen wird, von Nintendo-Fans. Sie hatten einen Port gehabt von Pikmin 2, wo auf dem Gamecube rausgekommen ist, irgendein Pokémon-Spiel, das niemand interessiert hat, ein Rhythmus-Spiel. Und das einzige grössere Highlight war Xenoblade Chronicles, das war so ein Rollenspiel. Aber das ist auch nur 2011 rausgekommen, weil sich Nintendo geweigert hat, das im Westen zu veröffentlichen, aus irgendeinem Grund über mehrere Jahre. Dann haben sie gefunden, ja gut, tun wir das irgendwie noch im letzten Jahr vor Wii platzieren. Aber es war sehr, sehr ein trauriges Jahr für Nintendo-Fans.
Jetzt macht, weißt du, ich verstehe es auch gar nicht, es macht ja null Sinn, weil, also hast du jetzt auch gesehen bei Sony, oder? Die haben ja noch alles bringen auf der alten Konsole und da ist es jetzt auch. Also weißt du, du hast die gigantische Verteilung von dieser Switch. Wieso sollst du nicht noch viel mehr veröffentlichen? Weil die Leute ist ja offenbar egal, dass es schon ein altes System ist und es sich ruckelt. Also logisch, also dann verkaufst du denen, weil wenn du jetzt einfach sagst, nein, wir bringen alles für die Neue, klar, dann kurbelst du am Anfang die Verkäufe an, beschleunigst ein bisschen die Verkäufe.
Ja, das macht absolut Sinn. Aber ja. Sie haben eine Installbase von 141 Millionen, glaube ich, Switches haben sie verkauft. Also riesige Menge an Leuten, die Zugang haben zu diesem System. Und das habe ich auch noch nachher geschaut heute. Nintendo hat auf der Switch haben sie 64 Games veröffentlicht, die sich über 1 Million Mal verkauft haben. Also wirklich wahnsinnig, wie viele Leute sie da erreichen. Und eben, es macht natürlich Sinn, jetzt noch alles aus der aktuellen Generation rauszuholen, bevor das der Umbruch in die neue wird passieren.
Ja. Ich bin immer noch sehr gespannt auf den Launch. Weil eben so, wie es jetzt staffelt, hast du wirklich das Gefühl, sie könnten da 2-3 rechte Hurenbrecher haben. Weil es läuft noch alles, oder? Und sie haben es noch verschoben und so. Also, ich erwarte mittlerweile einen Huren-Launch eigentlich.
Ja, ich bin eben gespannt. Ich habe schon das Gefühl, weil die neue Konsole leistungsfähiger wird sein, werden sie vielleicht schon noch, also wird die Entwicklung halt wohl wieder zeitintensiver werden von den neuen Spielen. Ich bin gespannt, wie viel sie wirklich für einen Launch herbekommen. Weil für die aktuelle Switch eben, die ist so, das ist irgendwie Technologie von 2017, beziehungsweise wo die ist rausgekommen, ist sie ja schon dann underpowered gewesen. Sie hat ja schon dann Smartphones gehabt, die stärker waren als Switch. Und da kannst du halt mal in einem Jahr irgendwie 10 Games rausholen und bin gespannt, ob sie das immer noch schaffen auf der neuen Switch, wo sie dann halt ein bisschen mit höherer Auflösung und vielleicht mit spektakuläreren Grafiken müssen arbeiten. Bin ich sehr gespannt.
Ja, dann sind es am Anfang halt so ein bisschen, weißt du, die Doppel-Releases, wo dann eben, dann laufen sie einfach ein bisschen besser und sehen ein bisschen besser aus. Das ist dann, mit dem bist du dann auch schon zufrieden, weil einfach so endlich mal läuft das Zeug in der Flüssig. so ein Zelda-Re-Release. Ja gut, dann genau, und eben das Zeug kommt ja alles schon relativ gleich. Das ist schon auch erfreulich, obwohl erfreulich. Es ist einfach der alles zupflastert vom September bis November. Das ist ganz schlimm.
Ja, ab September wird es wieder wirklich unschön.
Ja. Das, ja, du, gute Nacht. Also komm, dann gehen wir noch eins weiter und Big Screen. Was ist ein Big Screen? Wenn wir jetzt nicht wirklich Film oder Serie sind, aber macht jetzt gleich mal auf.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, die EM. Genau, sie ist ja jetzt. Sind wir in diesen Gruppenphasen und eben, wir haben schon einige Spiele geschaut und mir ist eben vor einer Woche ist mir einfach wieder mal aufgefallen, wie schlecht die Bildqualität ist. Und ich habe es auf dem SRF geschaut, auf dem grossen Fernseher. Und dann eben habe ich gedacht, also habe ich kurz recherchiert und gedacht, du, gibt es eigentlich nicht einen 4K, einen UHD-Stream? Und dann eben müssen feststellen, nein, und zwar eigentlich nie nicht. Also, es gibt eine Ausnahme und das ist in Deutschland, das Magenta TV, das ist offenbar auch so, ich habe gar nicht kennt.
Das ist von der Telekom.
Ah, darum.
Magenta TV, weil das
so
ist
wie Blue TV hier, oder?
Ah, darum.
Genau, weil das ist ihre Color, oder, von der Telekom, das Pink, wo eben Magenta ist.
Ja, natürlich, okay. Und die strahlen das in UHD aus, aber es ist nur upscaled, weil... Die UEFA, die liefert wirklich das Signal nur in 1080p mit 50 Bilder pro Sekunde und HDR allerdings.
Immerhin,
genau. Und, aber eben in der Schweiz...
Ich kann auch HDR bei Fußballspiel, Entschuldigung.
Ja, nein.
Und du fährst mit welcher Motivation du die Spiele schaust.
Ja, nein, du hast ja gar keine hohe Kontrast.
Doch, bei den Ramisax-Spielen, beim Schatten, aber es sieht gleich scheiße aus.
Aber das ist das, was ich im Fall eben gelesen habe, dass das offenbar einen rechten Unterschied mache. Und ich meine, ich kann nicht sagen, vorgreifen. Sie haben, da hat es einfach so Tests gegeben und Umfragen und so. Und die Leute haben... die HDR-Sachen im Vergleich zu UHD deutlich bevorzugt.
Okay,
also wenn sie
ein
1080p Bild hatten mit HDR, haben sie das
echt
besser gefunden. Ja, weil es wirklich offenbar auch bei Sportübertragungen siehst du offenbar viel die besseren Kontrast.
Wieso nicht beides?
Ey, das komme ich über meine Mutmaßung, oder? Es gibt schon ein bisschen handfest. Aber eben genau.
Prepare for Wutbürger Phil.
Ja, genau. Ey, aber in der Schweiz ist es ja noch schlimmer. Und das ist ja schon lange so. Und eben das SRF überträgt das Zeug nur in 720p. Und das ist wirklich, also ich meine, das ist ja unterirdisch. Ich meine, wie lange gibt es schon 4K Fernsehen? Ich habe dort auch bei uns noch gefragt, die Daten habe ich aber noch nicht bekommen, aber ich schreibe dir einen separaten Artikel dazu, wenn ich das alles habe. Und das SRF sagt, in so einer 20-Minuten-Story haben sie das begründet mit, weil sie müssen, also sie haben halt rundfunkrechtliche Vorgaben und sie haben zwar auch das 1080p-Bild, aber es können sie offenbar nur an Anbieter geben, die die Zusatzdienste unterstützen, oder? Für Menschen mit Sinnesbehinderungen, also eben Untertitelung, Audio, Description, Gebärdensprache. Ich habe nicht verstanden, warum das nicht möglich ist. also warum du nicht trotzdem mal noch ein 1080p-Bild geben kannst, das hat niemand mal nachgefragt. Aber das ist dort einfach die Begründung. Also offenbar gibt es da wie so technische Limitierungen und weil Sender oder so, das nicht erfüllen, bekommen einfach die Mehrheit offenbar über 20.
Also Sender, also es ist ihren eigenen Sender, also nein, SRF ist schon.
Also ihre Dienstleister.
So wie sie dort das formuliert, wie das dort formuliert ist, in dieser Story, tun sie so, sie könnten es schon geben, aber sie geben es eben nur, wenn dann die offenbar die Zusatzdienste können liefern mit 1080p. So habe ich es jetzt interpretiert.
Also wir reden da von Satoo und so.
Genau.
Teleboy und weiss ich was.
Swisscom und so, ja. Genau.
Aber wenn du jetzt das einen normalen, Kabelanschluss hast und
auf SRF. Wie gesagt, die Anfrage ist noch offen und im 20-Minuten-Ding ist das nochmal so gestanden. Aber das ist der Grund, warum dann einfach...
Aber jetzt auf Blue TV ist es aber fix 1080p. Also das hätte ich schon gemerkt, wenn das nur 27 wäre gewesen.
Aber das ist dort auch aufgelistet. Also weißt, das hat ja, wie sagen wir, Moneyland, oder, glaube ich, oder der Baylor, oder der hat das wieder gemacht. Mhm. Und in dieser Auflistung ist Swisscom auch drin.
Okay.
Und die haben auch 7... Ah, genau, aber sie haben für das SRF keine Angaben gehabt bei Swisscom. Genau. Aber alle so Quickline, Sunrise, Teleboy, Yallo, all die haben nur 27p. Bei Swisscom hat es keine Angaben. Von dem her, Maxi. Und genau, darum habe ich es nachher auch also nicht nur wegen dem, aber ich habe es auch auf dem ARD geschaut und fand, das ist gut. Das ist, weißt du, Qualität, Bildqualität ist besser und die Kommentarqualität ist auch viel besser.
Ja, bei mir ist es halt so, ich habe die meisten Spiele bis jetzt, über das Wochenende, wo ich weg war, habe ich eh auf dem Handy oder Tablet geschaut. Darum habe ich den Unterschied eh nicht gemerkt. Aber jetzt die paar Spiele, die ich da eben vom Fernsehen habe geschaut, ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Also 27p, das wäre schon extrem niedrig. Vor allem auf meinem grossen 77 Zoll Fernsehen.
Ich finde es aber wirklich krass. Immer wenn es totale zeigt, dann siehst du einfach nur so schwammige Köpfe. Und ich meine, das Krasse finde ich, es hat ja auch schon ab dem SRF, ich weiß nicht, wo sie es mal gemacht haben, 2020 irgendwo, hat es auch schon UHD-Sachen gegeben, so vereinzelt. Die war richtig geil gewesen. Man hat zum Teil keinen Kommentar gehabt, was ja, was auch fast wieder besser war. Aber so ein schönes Bild.
Und aber du hast es recherchiert, nehme ich an, was haben denn die, ist das schon immer so gewesen bei allen Turnieren oder ist es jetzt neu wieder nur 1080p? Also, mich schockiert es grundsätzlich einfach schon mal, dass jeder verdammte YouTuber 4K, HDR, ich weiß was, Videos produziert und irgendwie die UEFA schafft es nicht, um ein Bildsignal in 4K zu produzieren.
Ich habe eigentlich unterschiedliches gelesen. Meinten Ort ist auch gestanden, sie hätten das schon mal gehabt. Und das sind eben, glaube ich, die Tests, die es auch gegeben hat. Aber das sind, glaube ich, wirklich vereinzelte, die es in UHD gemacht haben. Und eben jetzt, um es ausweiten, also eben FIFA, die WM 2014 in Brasilien, das war die erste mit UHD, aber nur vereinzelte Spiele, Final, nehme ich an und so. Und Katar war komplett UHD gewesen. Die kommende Olympia, die wird auch UHD sein. Offenbar auch primär, weil Japan und USA verlangen das. Also dort gibt es einfach genug Anbieter, die sagen, wir wollen das in UHD. Mhm. Und wirklich UHD, HDR und alles. Richtig, richtig nice. Champions League, 6 2015, auch in UHD.
Also das ist ja dort die UEFA schon wieder auch.
Oder?
Champions League ist ja ein UEFA-Ding und dort kriegen sie es an. Das ist dann schon noch spannend, ja.
Seit 9 Jahren.
Ja.
Ja, ich weiss halt eben, aber wir sind auch nicht 100% sicher, ob es alle Spiele sind, aber dort hat es einfach geheißen, seit 2015 machen sie das. Und dann habe ich noch kurz geschaut, wie es eigentlich sonst so aussieht. Die NFL ist offenbar auch nur upscaled. Mhm, also Football in den USA. Sogar der Super Bowl. Dort hat es gewisse Kameras, die 4K und 8K sind. Für einfach gewisse Einstellungen.
8K-Kameras, gell.
Aber auch der, das ist krass. Und eben habe ich noch geschaut, E-Sport. Dort übrigens auch. Ich weiss aber nicht, ob das dort dann auch dran liegt. Erstens sind Streams und die brauchen dann 60 Frames. Sonst ist das dann nicht flüssig. Und was die meisten vermutlich auch gar nicht auf einem Fernseher schauen. Darum ist dort die Anforderung vermutlich eh geringer.
Und ja, dort hast du natürlich auch mega die Datenmenge. Oder hast du durch irgendwelche 24 Stunden Streams, wo die Anbieter wie Twitch münd auf, ich weiß nicht wie viele Tausend, Zehntausende Leute streamen und dann hast du, ich glaube...
Ich meine jetzt mehr, ich habe jetzt wirklich mehr auch dort die, weißt du, League of Legends Finale und so Zeugs, weil das schauen auch irgendwie 500 Millionen Leute oder so. Ja. Also es ist auch gross. Übrigens eben zum Einordnen, weil wir noch gesagt haben, weißt du, vielleicht ist die UEFA, die EM einfach zu klein. Aber wenn du schaust, wirklich von den grössten Sportereignissen, ist das zweitgrößte. Also das EM-Final hat 330 Millionen Zuschauer gehabt, das letzte. Die WM hat 1,5 Milliarden gehabt. Und nachher kommt dann Champions League und die Gesamtzuschauerzahl über das ganze Turnier, das ist dann so bei der Olympiagrösse, ich glaube auch bei der Tour de France und so. Aber gleich.
Wimbledon vielleicht.
Ja, genau. Aber eben das Spiel und so. Da ist das einzige Spiel ist bei der EM einer der grössten Events. Und darum könntest du meinen, das würde mich jetzt auch besser anbringen. Die UEFA sagt, dass der Spiegel hat eben auch eine Story darüber gemacht. Und sie sagen einfach, sie hätten mit dem Sender und dem Hersteller, also Fernsehhersteller, wenn ich das hier interpretiere, Tests durchgeführt. Und sie sagen, die aktuelle Qualität sei die beste Grundlage für Qualität und Konsistenz und die beste Plattform für die Mehrfachnutzung. Stadende. Also so ein bisschen bla bla. Was? Aber ja, ja, genau. Aber einfach, das ist jetzt einfach offenbar das Beste. Und es soll auch in Zukunft so bleiben. Also man plant auch wirklich nicht irgendwie, ja, ja, wir tun dann langsam auf 4K umschrauben. Und da gibt es verschiedene Gründe. Also das eine ist, teurer ist es sicher, oder? Man muss die Studios muss auf 4K umrüsten, die ganze Infrastruktur, die Kameras, weißt, die Übertragungsbüsli, irgendwelche Satelliten und so. Also es sind schon, das ist natürlich mit Kosten verbunden. Und dann sagen sie eben auch, gewisses Nutzerverhalten von den Jungen, denen ist es eventuell nicht so wichtig und so, aber eben.
Ja, je nach Device, was ist, das ist, das ist das einzige Argument, das ich so sehe, ist halt so, jo, Jüngere schauen das halt nicht unbedingt an einem TV in der Stube, oder? Aber trotzdem.
Ja,
aber
das ist ja nicht, das mag ja sein, aber dann yeah. können sie die ja immer noch, wenn es der Domi auf dem Handy streamt, yeah. dann kommt es halt in 720p, ist ja okay, aber wenn du dein Public Viewing auf der 200 Zoll Leinwand in 720p hast, also ich meine, das kann doch einfach dort sein.
Vor allem Cash Cow Fußball, die machen doch eben, ja. so einen Haufen Geld mit dem, come on.
Hey, eben, und eben, ich habe dann noch geschaut, das wollte ich eben für Digitec auch noch nachschauen, aber ich habe die Zahlen noch nicht bekommen, aber ich nehme an, es wird ähnlich sein. Aber in der Schweiz sagen es schon 2020 sagen schon 80% von allen Geräten haben 4K gehabt. Und im Spiegelartikel ist einfach gestanden, jetzt in Deutschland wird aktuell 80% von allen verkauften Geräten auch eben sind 4K. Also das heisst, es hat eigentlich jeder 4K. Also das ist 80% ist ja, für dich könntest du es ja machen. Und ja, aber eben offenbar macht man es nicht. Und eben, dann ist wieder das, was ich in der Mitte gesagt habe, dass halt gewisse Tests sagen, dass die Leute das HDR sonst bevorzugen. Lieber 1080p dafür mit HDR als ohne und 4K. Ja,
das schließt sich nicht aus. Das schließt sich alles nicht aus.
Genau, also es macht Bandbreite einfach, ja. was braucht dann einfach auch wieder grösser. Und dafür hat dann, also die IBC, das ist so ein Unternehmen, Unternehmenszusammenschluss von Fernsehanbietern, allem Möglichen irgendwie. Jedenfalls, die haben gesagt, dass 8K verbreitet sich dafür so ein langsam und stetig. Also ich weiß nicht, ob man jetzt sogar etwas überspringt, aber es hat mir jetzt nicht ganz eingeleuchtet, wenn man das eine nicht hätte, dann geht man einfach gerade eins weiter. Aber es sieht einfach wirklich so aus, als Priorität ist extrem niedrig, es ist vielleicht teuer, man macht es einfach nicht. Das stört offenbar zu wenig. Ich verstehe es nicht. Ich finde es
extrem schwierig. Ich verstehe es wirklich nicht. Also, ich meine, sie haben ja die Infrastruktur. Wenn's die Champions League können nur HD zeigen, dann ist doch das krass.
Ja,
aber der wobei
man natürlich, man muss natürlich etwas noch dazu wissen. Oder? Bei der Champions League, das ist natürlich nicht, das kommt nicht auf der Sendung, also auf dem Sender von Kreti und Bleti. Oder? Champions League, da haben meistens private Fernsehanstalten kaufen Exklusivrechte und die haben dann vielleicht auch die haben dann auch nicht die Notwendigkeit, also nicht der Auftrag. Vielleicht verzichten die auf irgendwie Service für sinnesbehinderte Menschen oder vielleicht haben die auch kein, was weiß ich. So, das ist natürlich ein bisschen etwas anderes, aber trotzdem, also.
Ja, die sind genau, das sind die Pay-TV-Sender und die haben das, weil eben genau, Blue-TV schaue ich ja und dort hast du dann auch gewisse Matches sind UHD, wenn ich mich gerade recht erinnere, einfach das Super League, oder? Ich glaube, die Basel zum Beispiel, also dann kommt es eigentlich aufs Stadion natürlich drauf an, weil, oder nicht?
Also ja, wahrscheinlich kommt es auf die Infrastruktur im Stadion drauf an, da kann ich jetzt wirklich nicht so mitreden, weil...
ja, ich weiss, du schaust woanders. Aber ich bin wirklich recht sicher, ich hatte dort auch schon Sättige gehabt.
Bestimmt. Aber
es ist einfach wirklich, hast du mal einen gesehen? In UHD, dann, das ist im Fall... Kein Vergleich zum Scheiß oder 720p oder
1080p. Das ist ja dann noch einmal ein Unterschied, oder? Also wenn es wenigstens Full HD dann auch wäre.
Ja, ich finde auch, also Full HD ist okay, aber wirklich 720 ist nicht akzeptabel. Mit dem haben wir ja aus Versehen unseren Xbox-Stream gestreamt in 720p und die Leute haben sich im Chat aufgeregt, wieso unsere Auflösung so tief ist. Die EM läuft in 720p, also wir haben alles gut gemacht.
So, fett, Deckel. Ja, wir haben das nur angepasst.
Es ist auch ein Inhalt, wo halt wirklich auch profitiert von einer höheren Auflösung, weil es ist so, vor allem wenn du so aus der Vogelperspektive also von weit weg
siehst, ja, mega, ja.
Dann sind sie so kleine Männchen und ein Ball und so, also das ist jetzt einfach ein Paradeanwendungsbeispiel für sinnvolles 4K. Und ich kann mir es nicht erklären. Ich meine, jedes Netflix, jedes Amazon, jedes Streamingdienst ist doch in 4K HDR. Also es kann doch nicht so schwer sein.
Und es ist wirklich okay. So viel geiler. Aber ja, wirklich, vielleicht sind die Leute einfach anspruchslos. Ich weiß es nicht. Genau, und eben, ich komme dir ein paar Antworten mehr über und das schreibe ich dann noch zusammen und vielleicht erfahren wir dort dann ein bisschen mehr. Dann gehen wir doch noch in unsere letzte Kategorie.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecke.
Das mache ich gleich weiter, wenn ich... Oder kann nein, fang doch du an, du hast ja ein bisschen älteres, dann mache ich noch das Neuere. Du hast SteamWorld Heist, hast du durchgespielt?
Ja, das ist ein Spiel, du hast auch gesagt, du hast es mal gespielt, aber dann aufgehört, oder?
Ich habe nicht ganz fertig gespielt, aber ich habe es auch recht lang gespielt.
Okay, genau, ich habe es auch verspielen, weil einem von den Summer Game Fest Events ist der Nachfolger angekündigt worden, SteamWorld Heist 2, wo, du gehst schnell nachher, am 8. August zu Hause kommen und ich habe gefunden, hey komm, probiere ich mal den Vorgänger aus, weil ich habe auch mal angefangen und habe dann aber auch irgendwann aufgehört, weil es mir zu repetitiv war. Aber jetzt habe ich es durchgezogen, ich bin fertig. Das ist schon relativ kurz, 10 Stunden oder so, irgendetwas hat man für das. Genau, SteamWorld, für die, die es nicht kennen, ist eine recht komische Gameserie irgendwie, weil es hat mega viel Games, die unter dem SteamWorld-Banner laufen, die aber aus mega vielen unterschiedlichen Genres sind. Du hast zum Beispiel SteamWorld Dig. Das ist die...
Grossartig.
Genau, die habe ich geliebt, die zwei Spiele.
So gut.
Perfektes Spiel. Wie würdest du die beschreiben, SteamWorld Dig? Ist es Metroidvania-mässig so klein?
Du grabst einfach. Du pickelst dich durchs Erdreich, sammelst geile Sachen, kommst neue Upgrades über. Ah, so befriedigend. Genau. So schön gewesen.
Graben und dann bekommt man Upgrades und kann weiter graben und entdeckt immer wieder neues Zeug. Super. Das war so ein geiles Spiel gewesen. Und dann hat es noch SteamWorld Build. Das ist auch erst rausgekommen. Das ist so eine Städtebausimulation.
Ja. Jetzt eins mit Karten gegeben.
Genau, mit Karten. Ein Kartenspiel jetzt gegeben. Und alles mit so komischen Steampunk-Robotern. Also alles so Roboter, die mit Dampf laufen und alles in so einer komischen Roboterwelt spielt es. Und SteamWorld heisst, ist ein Strategiespiel in dieser gleichen Welt, wo du einfach so eine Crew von Weltraumpiraten kontrollieren, die andere Schiffe gehen überfallen. Natürlich böse Schiffe. Du bist einer der Guten. Oder deine Crew sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Und das machst du in rundenbasierten Kämpfen. Und das ist ein 2D-Spiel. Das ist also aus einer Seitenansicht, also nicht von oben. Sehr unüblich für ein Strategiespiel. Und du tust deine Crew, die bis zu 4 Roboter drin sind, tust in rundenbasierten Kämpfen kontrollieren. Und es geht darum, die anderen feindlichen Roboter, die sich auf diesem Schiff befinden, abzuknallen. Es geht darum, möglichst viel Schätze zu sammeln und nachher von diesem Schiff wieder zu verschwinden, bevor sie explodieren oder bevor es irgendetwas Schlimmes passiert. So. Das Coole an dem ist, dass mit diesen Robotern kannst du entweder Nahkampfangriff machen oder schießen. Und wenn du schiessest, dann prallen die Kugeln eben an der Umgebung ab. Also du kannst dann so mega, mega krass verwinkelte Schüsse machen. So als würdest du ein bisschen Billard spielen. So fühlt sich so. Ja, genau.
Aber das können nicht alle glauben, oder?
Das können nicht alle, ja, genau. Ja. Aber alle Waffen mit Sniper, wie sagt man, Sniper-Aufsatz oder so Laser-Aufsatz können das.
So geil, hey.
Und es ist einfach verdammt lustig, wenn du so einen mega verwinkelten Schuss oder Schussmöglichkeit fängst und einen Roboter zerschießt, wo du gar keinen Zugriff auf ihn hast, weil er hinter einer Wand steht und sich versteckt und ihn trotzdem kaputt machst. Das ist so ein bisschen der Reiz von diesem Spiel. Die Trickshots, die du kannst machen kannst. Dann hast du natürlich in deiner Crew kannst verschiedene Leute rekrutieren. Es gibt die grossen, langsamen Roboter, die für Nahkampf spezialisiert sind. Dann gibt es eben die Sniper, die sich irgendwo müssen verstecken müssen und sich nicht können bewegen können, wenn sie schiessen wollen. Dann gibt es die kleinen Schnellen, die einfach durch das ganze Spielfeld können rennen können und so weiter und so fort. Genau, und eben, ich hatte es auch mal angefangen, nachdem sie SteamWorld Dig gespielt haben, weil ich die Welt einfach so geil gefunden habe und das Spielprinzip dort, und habe dann sofort nach dem SteamWorld Heist angefangen. Und irgendwie nach 1-2 Stunden hat es mich dann schon gelangweilt, weil es ist schon immer, die Missionen sind sehr ähnlich. Es ist immer wieder das Gleiche. Du tust ein Schiff boarden und nachher musst du alle Leute erschießen, Loot sammeln, weggehen aus dem Schiff, und es ist immer wieder das Gleiche. grafisch, es sieht auch immer alles sehr ähnlich aus. Es sieht alles mega schön aus, eben so die Comic-Steampunk-Ästhetik, würde ich es jetzt irgendwie so nennen. Aber du hast es nicht irgendwann gesehen. Aber jetzt irgendwie, über das Wochenende, wo ich eben unterwegs war, hatte ich Switch dabei gehabt und habe das immer unterwegs im Flugzeug und im Bus und so gespielt, weil man gerade langweilig war und es ist perfekt aufgegangen. 10 Stunden sind durchgegangen und das habe ich über das Wochenende gespielt. Und bin jetzt vorbereitet auf einen Nachfolger, der sehr, sehr viel geiler aussieht als der erste Teil in der Trailer, den man bis jetzt gesehen hat.
Ich mache das eben nie, weil dann habe ich das Gefühl, nachher habe ich gar keine Lust mehr, gerade nochmals das Gleiche zu machen, wenn ich ja schon jetzt gerade 10 Stunden das gespielt habe.
Das ist so, ja, da habe ich jetzt hier tatsächlich auch Angst, ob das neue Spiel viel besser aussieht, aber jetzt, wo ich schon so das Gefühl hatte, es war immer so ein bisschen das Gleiche gewesen, hoffe ich, dass im zweiten Spiel dann so ein bisschen neues Zeug drin kommt. Also ein neues Element haben sie im zweiten Spiel. Du bist nicht mehr im Weltraum, sondern auf dem Meer, aus irgendeinem Grund.
Ah, nice.
Und es gibt zwischen den rundenbasierten Kämpfen gibt's auch so Echtzeitkämpfe mit deinem Schiff, wo du andere Schiff kannst angreifen und so. Von dem her, vielleicht bringt das ein bisschen Abwechslung drin, mal schauen.
Okay. Ich habe gerade auch etwas mit Meer, und zwar Still Wakes the Deep. Das spielt auf einer Ölbohrinsel.
Ein bisschen weniger fröhlich und bunt als Steamworld
heisst, oder? Das ist Mühe. Ich glaube, vor der schottischen Küste, oder eben vor Schottland irgendwo, ich habe gar nicht gewusst, dass man dort noch Öl bohrt. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass das schon stimmt. Und es ist so ein Walking Simulator, kann man sagen. Es ist so ein Horror-Game. Du spielst aus der Ego-Perspektive. Es spielt in den 80er, glaube ich. Und du bist halt, schaffst auf dieser Ölbohrinsel. Und eben das Witzige für mich, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe gemeint, es ist ein ganz anderes Game. Also nicht inhaltlich nicht komplett anders, aber ich habe gemeint, es gibt so die Horrorserie Until Dawn und so, wo von Supermassive Games entwickelt wird. Und dort spielst du aus der Third Person verschiedene Leute, weißt du, so voll realistisch, Motion Capture. Und die können immer diverse, sie können sterben, je nachdem, was du für falsche Entscheidungen fällst. Und ich habe gemeint, es ist eins von denen, wenn du die ganze Zeit denkst, irgendwie so linear, ich kann irgendwie gar nicht entscheiden, es ist First Person, ich bin immer die gleiche Person, es ist irgendwie ganz anders und ich finde es auch nicht so gruselig. Und dann wirklich fast am Schluss habe ich gemerkt, das ist ja von der Chinese Room, es gibt ganz einen anderen Game-Entwickler, die haben Dear Esther gemacht, das ist ganz ein ruhiger Walking Simulator, aber auch Amnesia und das ist auch ein Horror-Game.
Ah, Amnesia, ja. Ah, ja, stimmt, das, ja. Ja.
Das haben sie dann auch gemacht. Ja. Und das ist jetzt mehr in der Linie, also ähnlich dem Spiel. Genau, du bist eben wie heisst jetzt sein Name schon wieder? Das ist egal.
Irgendein schottischer Name.
Irgendein Schott. Hey, und alle reden im härtesten schottischen Dialekt. Also wirklich, ich habe wirklich die Untertitel müssen einschalten. Ich bin zwar mal in Schottland gewesen, aber wirklich, wenn man es wieder so frisch hat, dann also, ist geil. Sie reden wirklich super, aber wirklich hart schottisch. Und genau, du bist halt auf dieser Ölbohrinsel und dann fängt es relativ gleich an. Sie bohren halt noch irgendetwas, was nicht zettet. Und dann fangen die Horrorsachen an und die Leute werden komisch. Und hey, aber das Game ist wirklich relativ linear. Du erlebst einfach das und versuchst dann halt irgendwie einfach zu überleben, zu entkommen. Geil ist halt schon, das Setting ist so ein bisschen etwas anderes. So auf einer Bohrinsel mit, weißt du, man innen dran ist zum Teil so klaustrophobisch und eben alles so ein bisschen. Es ist ja mega schön designt, alles so realistisch und später halt mit so unheimlichen Farben. Und dann eben, wie gesagt, natürlich hat es dann irgendeine Bedrohung, die du musst abhauen. Aber eben, Spieler ist es sehr wenig interaktive Sachen. Meistens musst du irgendeinen Hebel umlegen oder irgendetwas aktivieren, aber nicht, also man kann es nicht Rätsel nennen. Es ist, gang dort hin und dort ist der Hebel. Und dann ein bisschen klettern, dann immer ab und zu wieder rutscht ab, dann musst du noch kurz eine andere Taste drücken, aber du hast, also man kann es nicht einmal Quicktime-Event nennen, das ist so viel Zeit. Was ich ein bisschen speziell gefunden habe, ist eben, er ist schon sehr akrobatisch, also macht schon irgendwie jemand, die, weißt, so Sprünge über irgendwelche Abgründe und hackt sich dann dort an einer Leiter, wo ich dann finde, also komm du mal 2 Meter so irgendwo hin und heb dich an einer Leiter, also der rupft dann also schön.
So ein bisschen wie der Drake in Uncharted.
Hey, das wollte ich gerade sagen, dass du dann schon so ein bisschen so über ein Ding und da schafft es dir noch mit dem Bickel, weißt du, so in die Wand.
Ja, genau.
Ich bin letzte, das ist schon ein paar Monate her, aber sind wir auf einem Kinderspielplatz gewesen und dann hat so die Leiter, wo du kannst drüber, oder weißt du, die Leiter, die vertikal ist und du versuchst dich vertikal, horizontal, und du tust dich drüber angeln. Nur mit den Händen, oder? Also bei der Luft.
Also das, was man in jedem Army-Recruitment-Film sieht.
Genau, genau. Habt ihr das mal wieder gemacht in letzter Zeit?
Schon lange.
Nein, ich bin sonst schon deprimiert.
Hey, das, ja, ist, ja, genau. Das ist einfach mega anstrengend. Also einfach, weil du halt irgendwie dein Gewicht oder runterrupft. Und dort hat es so drei junge Mädchen gehabt, die sind hin und her und hin und her. Und ich habe wirklich gefunden, ich komme auch rüber. Aber zurück vermutlich nicht. Und darum, der Typ da, habe ich gefunden, ja doch, der ist noch fit. Und auch lustig, Tom, dir habe ich es schon gesagt, es gibt so die, bitte wieder so ein Klischee in Games, wird immer alles mit geiler Farbe markiert. Weißt du, dort musst du durchlaufen, da kannst du klettern und so. Ey, da ist es exzessiv. Es hat geile Rohr, es hat, die Leiter sind geil markiert und regelmäßig ist einfach ein geiler Farbtopf nebendran. Es ist einfach an der Wand, ist so Zeugs geil angestrichen, als ob einer dir den Weg zeigen
wollte. Nehmen sie sich selber ein bisschen hops, das ist aber noch cool.
Ich finde es irgendwie noch lustig, also hat mich jetzt nicht mega gestört und zum Teil ist es halt schon schwierig zum Navigieren.
Aber ist es nötig, die gelben Markierungen? Würdest du sonst nicht wissen, wo durch, oder ist es
komplett unnötig? Ich habe mich schon gefragt, ich finde, es ist amigs nicht ganz klar. Weißt du, dann bist du irgendwie auf dem offenen Platz, also draussen, auf der Ölbohrinsel, und dann hat es halt irgendwie Container rumliegen und Zeug ist kaputt. Und dann ist schon amigs nicht ganz klar, ja, weißt du, wo geht überhaupt der Weg durch, oder? Und weißt du, wie es ist? Bei so Games, du willst einfach für sich kommen.
Genau, ich würde sagen, vor allem bei so einem Spiel, wo es einfach darum geht, die Geschichte mitzuerleben, wo du nicht lange irgendwo bleiben stecken. Und da bin ich absolut fein, wenn sich halt da der Entwickler mit gelber Farbe weiss zu helfen. Yeah. Das tut mir irgendwie überhaupt nicht aus der Experience rausholen. Im Vergleich eben zu Situationen, wo du nicht weiter weisst und einfach frustriert bist bei so einem storybasierten Walking-Simulator.
Ja, und ich kann es wirklich. Das Game ist mega kurz. Ich glaube, etwa 3 Stunden. Also, es ist wirklich nichts.
Aber es ist schon gut für so ein Spiel, ja.
Ich finde auch, es ist. Ich habe es am Anfang ein bisschen nur okay gefunden, weil es ist. Ich kann sagen, es ist nie gruselig, auch wenn du manchmal verfolgt wirst.
Jumpscares gibt's?
Ich glaube praktisch nicht. Also es fällt, man kann nicht mal einen mich daran erinnern, vermutlich nicht. Ich habe einfach wirklich mehr Horror erwartet. Ja. Für das es ja eigentlich wirklich so eine Bedrohung gibt, aber sie ist einfach nicht gruselig. Also nicht horrormäßig, aber wirklich cool designed. Und es ist, gegen Schluss wird es wirklich immer stimmungsvoller. Hat schöne so Set-Momente, wenn dann die Ölbohrinsel langsam kaputt geht.
Zufrieden gewesen vor Auflösung, weil bei vielen so Walking-Simulatoren bin ich abends mit der Auflösung oder mit dem Ende nicht zufrieden gewesen, weil das Mysterium, das aufgebaut wird, viel cooler ist, wenn du nicht weißt, um was es geht oder was genau das ist, als die Auflösung dann.
Hey, ist jetzt nicht überwältigend.
Okay.
Also ist jetzt nicht irgendwie am Schluss aufhören, so fuck me, so weiss ich es nicht.
Ja.
Ich hätte dann noch gerne so einen Twist gehabt. Es ist von dem her wirklich relativ geradlinig. Wirklich, das Spiel ist linear zum Spielen, die Story ist relativ linear. Aber wirklich, weißt du, es ist wirklich dann geil gemacht, wenn es langsam dann sinkt sie und dann gehst du Räume, wo langsam das Wasser steigt und wirklich am Anfang kannst du noch laufen, plötzlich musst du nur noch schwimmen und es sieht dann halt huere geil aus unter Wasser und so. Eben, es ist einfach so ein stimmungsvolles Game. Ja, genau, relativ kurz. Es hat, wie gesagt, was ich gefunden habe, der Typ wäre doch viel mehr geschockt. Also weißt du, besonders wenn alles so Horror ist und Psycho, ich finde, die Leute müssen auch ein bisschen mehr psycht sein. Also weißt du, für das habe ich das Gefühl, sind fast zu gelassen.
Und zu dann stable. Dann so,
ja, und dann taucht er irgendwie 2 Minuten, oder nein, eben nicht, also die Zeit ist nicht einigermaßen realistisch, taucht auf, macht kurz und dann labert er schon wieder. Du findest so, Dude, da wärst du zuerst mal aber der hat einfach vielleicht auch scheiß hure riesen Lungen, oder? Ich weiß es nicht.
Hey, ich sehe in deinen Notizen noch, dass du geschrieben hast, dass die Xbox-Version kaputt ist. Was ist mit der?
Ist wieder lausig. Genau, ich habe es im Game Pass, ja, nicht Xbox, ich habe es im Game Pass gespielt. Und dann hat es wieder die ganzen Upscaling-Sachen, weißt du, DLSS, FSR. Und es steht rechts in dem Tooltip, oder? Schau, die geht's und die machen das. Zur Auswahl hast du aber nur die 2 von Unreal.
Ja.
Und die sind einfach nicht gleich gut. Game ist mir jetzt trotzdem easy gelaufen, außer das HDR ist einfach wieder so, mal hat es funktioniert, mal ist es wieder Teil gewesen, dann müssen wir es abstellen und bei Steam ist es einfach drin, oder? Das ganze Zeug.
Okay, so.
Das ist einfach wieder, ich weiß nicht, die Game Pass App, die Xbox App, ich weiß nicht, warum die so scheiße ist.
Die ist wirklich so
beschissen. Das nicht. Unglaublich. Ja, aber alles in allem, eben, als Teil vom Game Pass ist es eh grossartig. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich es würde kaufen, weil ich habe gemeint, es ist noch. Ja, es ist 35 Stutz. Das ist gerade so. Auch wieder, weißt du, es sieht ja geil aus, mhm, weißt du, für Grafik irgendwie zahlst. Aber ab 35 Stutz und dann spielst du 3 Stunden. Das ist jetzt auch wieder so etwas, wäre fast für mich auch ein bisschen teuer. Mhm. Also, es ist gerade so, für mich ist es
an der Grenze. Ja, ja, voll.
Ja. Aber cooles Erlebnis war Still Wakes the Deep. Und genau, aber ich bin darum jetzt halt doch wieder gespannter auf the Casting of irgendetwas, wo dann eben wirklich das nächste Game ist von diesen Supermassive Games.
Ah, warte, ja, the Casting of Frank Stone oder so.
Ja, genau, so, genau.
Ja, das sieht cool aus.
Das bin ich pumped. Ja gut, dann wäre es das gewesen mit unserem Podcast und ich danke euch fürs Mitmachen und ich danke euch allen fürs Zuhören. Bis in der Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao zusammen. Ciao zusammen.